Diese Folge wird präsentiert von Perinet. Technik aufs Ohr Spezial. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Wir tauchen heute in die Welt des Internet of Things ein und betrachten gemeinsam mit Dr. Carsten Walter von Perinet den Sensor als Netzwerkpartner. Unser Gast ist Entwicklungsleiter und wird uns die Idee von Perinet näher bringen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Herr Walter.
Hallo.
Ja, dann lege ich gleich mal mit der ersten Frage los. Was braucht man denn für gelungene IoT-Projekte?
Im Endeffekt viel Erfahrung. Das kann ich jetzt aus der Vergangenheit sagen. Ich beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren in dem Bereich IoT. Damals, am Anfang hat es noch gar nicht den Namen gehabt. Und was mit der Erfahrung gekommen ist, ist, dass man die Probleme gesehen hat, um Sensoren, Aktoren überhaupt zu integrieren, in sinnvolle Anwendung zusammenzubringen. Und wir sind viele Irrwege in der Vergangenheit gegangen und das Wichtigste ist jetzt eigentlich, dass man sieht, welches Ziel will man erreichen, also ist nicht zum Selbstzweck und wie kann man die zur Verfügung stehenden Technologien sinnvoll einsetzen. Und ein wichtiger Punkt ist hier für mich auch nochmal IoT-Projekte. Was verstehe ich darunter? Das ist wirklich Internet of Things, dass es um vernetzte Systeme geht, die über Internetprotokoll miteinander reden, also dass wir wirklich vom klassischen Netzwerk reden an dieser Stelle und nicht von Sensoren, die irgendwie letztendlich angebunden sind an Applikationen.
Ja, genau, also netzwerkfähige Sensoren ist ja auch unser Titel der Folge. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen. Also Sie haben das jetzt gerade schon so ein bisschen erläutert, aber was heißt das genau? Was sind netzwerkfähige Sensoren und wie macht Perinet diese netzwerkfähig?
Netzwerkfähige Sensoren sind letztendlich Sensoren, die direkt IP-Protokoll sprechen können und damit letztendlich Teilnehmer des Internets, daher auch ein Name Internet of Things oder eines Netzwerks werden können. Und das Wesentliche dafür ist natürlich, dass wir einen Rechner haben mit Netzwerkschnittstelle, so dass diese angebunden werden können. Wir haben das gesehen damals in den 90ern oder in den 80ern, als die Computer vernetzt wurden, das Internet eigentlich begründet wurde, was das für einen Effekt gegeben hat. Dann kamen irgendwann die Mobiltelefone mit dazu, die Smartphones, die netzwerkfähig geworden sind. Und jetzt stehen wir eigentlich vor der Grenze, dass auch Sensoren und Aktoren in dieses Netzwerk mit reinkommen. Und dort war bisher eigentlich das Thema der Größe, weil normale Netzwerkschnittstellen sind größer als der Sensor selber und man muss letztendlich diese Technik in diese kleinen Sensoren integrieren und wir setzen dort zum Beispiel auf den neuen Single-Pair-Ethernet-Standard, der diese ganze Netzwerktechnik wesentlich kleiner macht. Und auf der anderen Seite hilft uns natürlich Moore's Law, das heißt, diese kleinen Rechner, die wir heute in Sensoren einsetzen können, die sind zum Beispiel so leistungsfähig wie mein Rechner, den ich während meines Studiums hatte und der hat auch schon Netzwerkschnittstellen. Also hier sehen wir auch einfach die technologische Entwicklung, die es heute möglich macht, diese Netzwerktechnik auch in kleinste Geräte oder kleinste Sensoren mit reinzubringen.
Sie haben jetzt, oder wie ich mitbekommen habe, gibt es verschiedene Anwendungsfälle, sowohl im industriellen als auch gewerblichen Umfeld. Können Sie uns da mal ein paar konkrete Use Cases nennen? Wer nutzt Perinet und wie?
Ja, also der Klassiker aktuell im industriellen Bereich ist Predictive Maintenance. Also da geht es darum, dass man alte Maschinen, die teilweise ja 30, 40 Jahre Laufzeit haben, dann nachrüsten will, um zum Beispiel Meldeketten zu verbessern. Und das heißt, man will frühzeitig erfahren, ob eine Maschine jetzt eine Störung bekommen wird, um frühzeitig einen Techniker hinschicken zu können. Und dafür kommt und die Daten muss man letztendlich ermitteln. Und die Maschinensteuerung, wenn sie denn überhaupt da ist, ist oft ein altes System, wo man nicht reinkommt, wo man die Daten nicht rausbekommt. Und das andere ist, dass man die Daten eigentlich in einem IT-System haben will, weil die dort eigentlich die Entscheidungsprozesse laufen heutzutage. Und dann ist es natürlich wichtig, diese Daten von der Maschine in dieses IT-System zu bringen. Und nichts ist besser als der direkte Weg. Das heißt, der der Sensor kann seine Daten zum Beispiel über MQTT, das ist ein sehr weit verbreitetes Protokoll, direkt zu der IT-Applikation senden und dort wird es ausgewertet. Es geht aber dann auch weiter natürlich. In dem Moment, wo man Zugriff auf die Daten hat, geht es dann natürlich auch um Optimierungsvorgänge. Also dass man zum Beispiel dann wesentlich besseren Bild von seiner Fabrikanlage oder von seinen Vorgängen in einer Fabrikhalle hat, wenn man mehr Daten hat und dann natürlich die auch die Steuerung verbessern kann, also dahingehend die Produktivität erhöht.
Mhm. Mhm. Ja, und im gewerblichen Bereich, ja. Können Sie da auch mal ein Beispiel nennen, wo Ihre Technologie angewendet wird?
Ein großer Bereich ist tatsächlich Smart Building und dort geht es, und das ist sehr aktuell, natürlich auch um Modernisierung von Gebäuden, auch so ein Thema der Energieeinsparung. Und hier ist halt der Vorteil, dass Netzwerkverkabelung in vielen kommerziellen Gebäuden schon seit Jahrzehnten Standard sind. Wenn man jetzt nachträglich diese Gebäude vernetzen will oder smart machen will, könnte man entweder auf Funk setzen, was seine eigene Probleme hat, oder man benutzt die existierende Netzwerkverkabelung im Gebäude, um dann auch weitere Sensorenaktoren anzuschließen und so zum Beispiel nachträglich das Gebäude zu digitalisieren und damit dann auch Energie einzusparen.
Jetzt haben Sie vorhin einiges über Daten schon berichtet, da wollte ich nochmal gerne drauf zurückkommen. Ja, also die sollen ja nicht nur irgendwie erfasst werden und dort liegen, sondern sind ja auch eine Zukunftstechnologie sozusagen. Also ohne Daten funktioniert ja eigentlich heutzutage dann auch nichts mehr. Es sollte natürlich auch so sein, dass die unkompliziert erfasst werden können, also dass man da auch schnell drankommt und die ja gut auswerten kann. Sind Sie denn der Meinung, dass das auf dem Markt noch irgendwie zu wenig passiert? Gibt es da noch Nachholbedarf? Wie sieht das da aus?
Da gibt es definitiv Nachholbedarf. Das muss ich ja tatsächlich in zwei Wegen beantworten oder zwei Bereiche anschneiden. Das eine ist die Inbetriebnahme. Die ist, das ist auch unsere Erfahrung, gerade in IoT-Projekten, eigentlich das komplexeste und zeitaufwendigste und teuerste Teilschritt. Das liegt daran, dass man die Sensoren meist nicht einfach platzieren kann und die können sich melden und man kann auf die zugreifen. Wir sind dort noch nicht auf dem Niveau von Plug and Play, wie wir es aus anderen Bereichen kennen. Also wenn ich heute zum Beispiel einen Netzwerkdrucker anschließe oder auch schon vor zig Jahren, dann sieht mein Computer den Drucker und kann direkt auf diesen Drucker zugreifen. Da sind wir bei Sensoren und Aktoren noch nicht. Also das heißt, einerseits muss diese verfügbar oder diese Verbindung zur Datenquelle vereinfacht werden und dort gibt es die Techniken, müssen eingesetzt werden, zum Beispiel MDNS oder auch IPv6, was dort hilft. Das Zweite ist letztendlich auch die Repräsentation der Daten. Wir hatten jetzt auch eine lange Zeit, wo es darum ging, um Big Data und dass gesagt wurde, wir wollen alle Daten erstmal sammeln in einem großen Pool und dann auswerten. Dort geht es natürlich auch noch einen Schritt weiter, dass man sagt, man bekommt einfach zu viel Daten. Wir haben das zum Beispiel bei einer Spritzgussmaschine gehabt, die hat am Tag 22 Gigabyte Daten generiert und davon stehen 30 Maschinen meinetwegen nebeneinander. Dann sieht man relativ schnell, dass für Fabrikhallen, das wird einfach zu viel. Das heißt, es muss vor Ort auch eine Vorverarbeitung erfolgen. Und da kommt zugute, dass wir jetzt natürlich die Rechenleistung in dem Sensor haben. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, wie ich mit Sensoren rede. In der Vergangenheit war es so, dass Sensoren passive Objekte waren, die einfach ausgelesen wurden. Eine Automatisierung halten sogar eine sehr hohen Zyklenzahl. Und dort bekommt man Rohwerte zurück, die man woanders umrechnen muss. Dadurch, dass ich jetzt Intelligenz im Sensor habe, kann ich einerseits diesen Werte schon aufbereiten, also zum Beispiel schon Fehlerkorrekturen durchführen oder Daten komprimieren und nur Mittelwerte versenden und damit auch die Netzwerklast drastisch senken. Oder ich kann sogar aktiv Daten senden. Das ist ein komplettes Umdrehen des Schemas. Ich vergleiche das immer am liebsten mit einer Schulklasse. Im klassischen Zugriff auf Sensoren wäre es so, dass Lehrer jedes Kind fragt, Hast du was? Musst du auf Toilette? und bei intelligenten Sensoren ist es genau das System, da meldet sich der Sensor, wenn etwas anliegt. Und das ist genau dieser Paradigmenwechsel, der im Umgang mit Sensoren und Aktoren aktuell stattfindet.
Jetzt haben wir ganz oft das Wort Sensoren und Sensorik gehört und haben natürlich immer im industriellen Zusammenhang davon gesprochen. Aber wie sieht es denn in unserem privaten Alltag aus mit Sensoren? Wir fangen ja so langsam an, darüber über autonomes Fahren oder im öffentlichen Personennahverkehr über automatisierte Transportsysteme zu sprechen. Da spielen Sensoren ja wahrscheinlich auch eine große Rolle. Wie weit sind wir denn mit Sensoren im privaten Alltag? Noch nicht so weit, wahrscheinlich.
Ja, es gibt natürlich schon unheimlich viel Sensoren. Also gerade wenn man auch die Bastlerbereiche mit anschaut, was dort alles schon gemacht wird, gerade in den Privatprojekten, das geht schon relativ viel. Aber das systematisch zu vernetzen im professionellen Einsatz, da sind noch viele Hürden zu nehmen an der Stelle. Fängt von der einfachen Aufgabe an, es müssen Produkte draus gemacht werden. Ein Bastler kann zu Hause es für sich einbauen. Wir brauchen aber die Produkte, die tatsächlich gekauft werden können von der Stange und eingesetzt werden können mit Netzwerk oder mit Netzwerkschnittstelle. Die kommen immer mehr, aber sind natürlich noch nicht so weit verbreitet wie Sensoren und Aktoren mit einer klassischen Feldbusschnittstelle. Also das heißt, dort ist vieles noch nicht möglich im professionellen Bereich, weil einfach die Technik noch gar nicht da ist oder noch gar nicht als Produkt das Ganze verfügbar ist. Und das zweite Thema ist auch im Bereich, das ist die Security-Betrachtung. Wir reden ja über vermaschte Systeme, also wenn ich im öffentlichen Nahverkehr mir das anschaue und dann müssen ja praktisch vermaschen oder muss ich unterschiedliche Netze miteinander vermaschen und die müssen da oder der Zugriff aufeinander muss gewährleistet sein. Und das ist mit typischen Ansätzen zur IT-Security nicht vereinbar. Dort haben wir immer dieses Zwiebelschalenprinzip gehabt und jedes Netz ist für sich eingeschlossen in ein Subsystem und da drin kann ich eigentlich unverschlüsselt kommunizieren. Das wird aber in Zukunft nicht mehr funktionieren. In industriellen Anlagen sehen wir es heute auch schon, weil die Fernwartung der Hersteller erfordert, dass jeder Hersteller von einer Maschine dann letztendlich auch Netzzugriff hat auf das Netz des Betreibers. Und das heißt, dieses Sicherheitskonzept muss sich ändern, dass nicht mehr Subnetze abgesichert werden, sondern dass wirklich jedes Endgerät abgesichert wird und dann auch eine Ende-zu-Ende-Security hergestellt wird. Also ähnlich wie wir es zum Beispiel auch bei unseren Messengern kennen, da gab es ja kürzlich erst diese Diskussion, dass wirklich jeder Ende-zu-Ende kommuniziert. Und letztendlich ist es ja auch so, meinem Arbeitgeber vertraut mir, dass wenn ich mit einem Mitbewerber rede, dass ich nur über das rede, worüber wir reden sollten und über das, was wir nicht reden sollten. Heißt, die Security liegt bei mir als Endstelle und nicht in der Umgebung. Also es, nicht mein Arbeitgeber verhindert, dass ich mit dem oder dem nicht reden darf. Das ist genauso ein wichtiger Punkt hier an dieser Stelle, dass dieses Security-Verständnis sich dann auch noch wandeln muss und dann natürlich die Strukturen sich auch dahingehend ändern müssen.
Kann man denn sagen, dass so die rechtliche Lage in Deutschland so manche Innovationen auch ein bisschen, na, ich sag's mal vorsichtig, verschleppt? In dem Bereich, wo Sie tätig sind. Also wir hören das immer wieder auch von Kollegen von Ihnen, die in ähnlichen Bereichen tätig sind, die sagen, boah, könnte alles ein bisschen schneller gehen, wenn unsere Gesetzeslage nicht so wäre, wie sie ist. Oder auch in Europa. Also vielleicht können wir da, vielleicht haben Sie da eine Meinung zu.
Ja, also es ist tatsächlich so, ich kann ein sehr konkretes Beispiel nennen aus meiner Vergangenheit. Dort ging es um Smart-Meter-Systeme und das gab Vorgaben zum Beispiel vom BSI, dass diese Daten erstmal nur zum Betreiber, Netzbetreiber kommuniziert werden dürfen. Das verhindert natürlich, dass jemand lokal bei sich den Energiezähler auslesen kann und das sehen wir heute noch, dass dort auf den Energiezähler noch ein zweiter Sensor aufgeklebt wird, der letztendlich dieses Lämpchen überprüft, um den Wert zu lesen. Und das liegt nur daran, dass es nicht erlaubt ist beim geeichten Zähler, dass er die Daten auch lokal rausgibt an dieser Stelle. Und das verhindert natürlich eine lokale Anwendung von dem Energiewert und dann eine Aussteuerung danach. Und das sind viele, ich denke mal, viele solche kleinen Dinge. Die anderen DSVGO, das ist natürlich auch die Frage mit jedem Website-Betreiber. Und ich habe jedes integrierte Gerät, was eine Webseite bereitstellt und wo sich ein Nutzer einloggen kann, fällt eigentlich unter DSVGO. Das ist natürlich auch ein relativ großes Problem.
Ja, da würde ich jetzt gerne mal so einen Schwenk machen und auf die Praxis zu sprechen kommen. Also was können denn Ingenieure und Ingenieurinnen konkret bei Perinet bewegen?
Ja, was wir machen, ist wirklich ein kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen IoT-Bereich. Wir entwickeln die Elektronik, um Sensoren und Aktoren netzwerkfähig zu machen. Muss man sich so vorstellen, es gibt natürlich sehr, sehr viele Sensor- und Aktorhersteller, die haben alle ihr Spezial-Know-how und wissen, wie sie ihre Sensorelemente auswerten können. Und jetzt geht es halt darum, diese Daten im Netzwerk bereitzustellen. Und wir haben einerseits die Kenntnisse, die Elektronik so klein zu bekommen, dass diese Netzwerkschnittstelle integrierbar ist. Auf der anderen Seite liefern wir auch eine Basissoftware mit, die sich genau um diese Sachverhalte Security, auch einfache Benutzung, zum Beispiel über Webserver oder dieses MDNS, damit die Geräte dann gefunden werden können zur einfachen Einrichtung. Das liefern wir alles als Framework mit, sodass letztendlich der Sensorhersteller nur die Funktion reinbringen muss, wie werden eigentlich die Rohdaten gewandelt in einen Messwert, also meinetwegen ein Voltsignal, wie ist das zu interpretieren als Distanz, dass es auf diese kleine oder auf diesen kleinen Bereich zurückfällt. Und auf der anderen Seite erleichtert das natürlich dann den Systemintegratoren oder den Systemherstellern die Arbeit, weil sie jetzt Sensoren haben, die letztendlich irgendwo angeschlossen werden können. Also ich brauche nicht mehr zum Beispiel nicht mehr einen fixen Verkabelungsplan, sondern ich schließe diesen Sensor an die nächste Netzwerkdose an und kann den über Netzwerk erreichen und in meine Anwendung einbeziehen. Und das ist letztendlich der Bereich, den wir machen. Also letztendlich alles zwischen Sensor und der existierenden Netzwerkinfrastruktur.
So, Herr Walter, dann stelle ich nochmal die in diese Zeit übertragene George Orwell-Frage. Wo führt das alles hin? Wie wird sich diese vernetzte Welt noch wandeln? Wo stehen wir in 5 bis 10 Jahren nach Ihrer Einschätzung? Wie weit sind wir da?
Oh, das ist der Punkt, wo man klassisch falsch liegen kann.
Ja. Seien Sie mutig.
Eine große Reihe. Ich leite das mal ein bisschen her. Wirklich, was hat die Vernetzung von Computern gebracht? Dann, was hat die Vernetzung von Mobiltelefonen gebracht? Nochmal mit einer wesentlich größeren Nutzerbasis. Und wenn ich jetzt sehe, dass Sensoren und Aktoren eine vielfache Anzahl von Mobiltelefonen da sind, das heißt, wir vergrößern dieses Netz nochmal erheblich. Es ist auf jeden Fall klar, dass Dinge anders passieren oder anders passieren können, weil ich eigentlich in der Lage bin, jetzt durch die Welt zu gehen und tatsächlich auch über diese Schnittstelle mit der Umgebung zu kommunizieren. Also wir haben diese Ansätze gesehen mit augmentierten Handys oder Bildern, dass ich mir praktisch wenn ich durch eine Stadt gehe, einblenden kann, wo bin ich gerade, was sehe ich dort gerade. Und dort bekomme ich natürlich noch viel, viel mehr Informationen. Und das könnte man zum Beispiel dann auch in ganz andere Bereiche mit einbringen. Unsere Anwender sind natürlich vielfach in der Industrie. Dort sehe ich das natürlich, dass das dann zum Beispiel viel einfacher ist, wenn jemand dann mit einer Brille durch die Fabrikhalle geht und auf den Maschinen wird der Maschinenzustand zum Beispiel eingeblendet. Also dass man nicht über eine indirekte Schnittstelle, das heißt Monitor oder irgendeine Lampe, dann über den Maschinenzustand informiert wird, sondern man geht letztendlich durch den Raum und sieht, wo etwas zu tun ist oder wo wie der Zustand ist. Und damit verändert sich letztendlich die Interaktion mit der Umwelt. Wo das überall eingesetzt wird und wie weit das ausgebaut werden kann,
Das weiß keiner, oder? Mhm.
Ja, da ist eher meine Kreativität beschränkt an der Stelle, um mir das vorzustellen. Okay.
Naja gut, also die Entwicklung geht ja in diesen Technologien heute so schnell, da kann man sicherlich einiges erwarten, was das Thema Vernetzung angeht. Ja,
spannende Einblicke.
Ne? Erzählen Sie uns doch zum Schluss noch ein bisschen was über Perinet. Wer arbeitet alles bei Ihnen? Wie viele sind Sie und so? Wie ist Perinet entstanden?
Erstmal eine kleine Klasse. Wir sind tatsächlich unabhängiges Unternehmen. Ah, okay. Also wir sind, aber unser Gründer ist Dietmar Harting, also auch natürlich durch die Harting Technologiegruppe bekannt. Ah. Aber Perinet an sich ist ein unabhängiges Unternehmen und kann aber als Spin-off betrachtet werden. Das heißt, ich habe vorher 5 Jahre bei der Harting Technologiegruppe gearbeitet, gerade in diesem Bereich Edge Computer für IoT-Anwendungen. Und wir haben dort immer genau dieses Problem gehabt, dass letztendlich der teuerste Schritt die Anwendung der Sensoren und Aktoren war. Und das wollten wir vereinfachen. Und wir haben dann die Technologie Single Pair Ethernet gesehen, die natürlich im Automotive-Bereich schon oder von dem getrieben wurde und dort verfügbar war. Und das eigentlich als die ermöglichende Technologie identifiziert und gesagt, okay, da können wir jetzt ein Geschäftsmodell draus machen und die entsprechende Elektronik entwickeln und haben dann 2018 die Perinet gegründet und sind quasi direkt auf volle Stärke gewachsen, also innerhalb eines Jahres auf 20 Mitarbeiter, wobei wir sehr, sehr entwicklungslastig sind, also sind über die Hälfte der Mitarbeiter aus reiner Entwicklung, worauf sich dann ein Drittel von der Entwicklung auf Hardwareentwicklung und 2 Drittel auf Softwareentwicklung aufteilt. Und unser Kern-Know-how ist halt eigentlich diese Breite, also dass wir sowohl von der Hardwareentwicklung über reine Softwareentwicklung bis auch Netzwerktechnologie das komplett abgedeckt haben und das praktisch in einem Guss zusammenbringen können. Ich denke, das war auch der Grund, warum wir es letztendlich als Spin-off gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir haben hier eine klare Idee, eine klare Vision und die können wir jetzt auch, haben die Möglichkeiten, das konsistent umzusetzen.
Okay, prima.
Ja, gut, dann haben wir da auch noch den Hintergrund sozusagen, ne?
Genau.
Sehr gut.
Ja, Walter, was ist denn eigentlich dieses Single Pair Ethernet?
Ja, Single Pair Ethernet ist ein neuer Ethernet-Standard. Wie der Name eigentlich schon andeutet, wird für die Übertragung nur noch ein Adernpaar verwendet, also 2 Leitungen und nicht mehr 4 Adernpaare wie im klassischen Netzwerkkabel. Zeitgleich dazu wurden dann auch einige technische Parameter anders gesetzt, so dass die resultierende Elektronik für dieses Single Pair Ethernet wesentlich kleiner und kompakter ausfallen kann, damit auch kostengünstiger im Endeffekt ist und leichter integrierbar. Getrieben wurde das Ganze durch die Automotive-Industrie, wo ja auch eine hohe Anzahl von Sensorik und Aktorik im Auto verbaut wird. Und diese sollen auch natürlich darüber angebunden werden oder werden teilweise schon angebunden. Und wir haben diese Technologie letztendlich auch für den industriellen Bereich überführt.
Mhm. Wo sehen Sie denn da jetzt noch nicht so offensichtliche Probleme?
Ja, wenn wir über Netzwerk reden und über Internet of Things, dann haben natürlich alle dieses Internet mit den globalen Domänenadressen im Kopf und dass alle Systeme direkt darauf zugreifen können. Wir haben aber viele Systeme, die offline sind. Das heißt, wir sind zwar über Netzwerk verbunden, aber direkt gar nicht im Internet angeschlossen und die Kommunikation soll auch lokal bleiben. Das Thema ist, dass natürlich der Hauptteil der Entwicklung getrieben wird, wirklich durchs Internet. Also jeder Browser geht zum Beispiel davon aus, dass er nach außen kommunizieren kann, aus dem lokalen Netz ins Internet. Und wir haben halt die Situation, dass wir lokale Webserver haben und dort sieht man, dass viele Browser das gar nicht hinreichend unterstützen. Und dass es hier eigentlich so 2 Welten gibt, also dass wirklich, obwohl Netzwerk erstmal überall funktionieren sollte, auch in Inseln, dass viele Entwicklungen gerade von großen und viel benutzten Systemen natürlich das Internet draußen im Sinn haben und dort die Verbindung herzustellen. Und da findet man im Detail dann natürlich immer Probleme in der Entwicklung, um dann letztendlich auch offline-fähige Lösungen zu schaffen.
Okay, ja, dann würde ich sagen,
vielen Dank, Herr Walter. Das war echt mal interessant, auch mal in diese Welt reingucken zu können. Sehr komplex wie alles im Moment. Finde ich total. Also ich bin ja auch Laie auf dem Gebiet, also insofern immer sehr interessiert, da noch was dazu zu lernen. Und meine Kollegin, die Sarah, glaube ich, auch.
Ja, ist mal wieder spannend, sowas zu hören.
Genau. Ja, wer noch mehr dazu hören möchte oder lesen möchte, der guckt in unsere Shownotes. Da sind ein paar interessante Links drin zu Herrn Walter und zu Perinet und zu dem, was die Firma alles tut.
Ja, und ansonsten bei Themenvorschlägen, Feedback, gerne die Folge kommentieren oder an podcast@vordie.de schreiben.
Ganz genau. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.
Diese Folge wurde präsentiert von Perinet.